Genug zum Leben, wie uns Gott seinen Willen erkennen lässt. Heute betreten wir einen weiteren Raum im Haus Gottes, das wir ja in unserer Predigtreihe mit dem Vater Unser gleichsetzen. Zwei niedergeschlagene Jünger schleppen sich mühsam nach Emmaus. Und wer ihre gebeugten Schultern sieht, käme nicht auf den Gedanken, dass Jesus Christus gerade auferstanden ist. Ihr Gesichtsausdruck verrät das nicht. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel erretten und erlösen darf, jammerten sie. Als ob er das nicht getan hat. Wie kann man Jesus eigentlich so nah sein und doch so weit von ihm entfernt? Sie hatten das Wichtigste übersehen. Jesus hat die Welt erlöst und sie klagen über die Besatzungsmacht. Jesus kam, um den Tod und die Sünde zu besiegen und sie wollen, dass er den römischen Kaiser und die Soldaten besiegt. Jesus kam, um uns ewiges Leben zu schenken und sie wollen, dass sie von den Steuern befreit werden. Dabei, das sehen wir auf dem zweiten Bild, ist es kein Verständigungsproblem. Die beiden haben eine Revolution verpasst, so beschrieb es ein Theologe. Kennst du solche Fehler? Nach der Invasion der Amerikaner und ihren Verbündeten war Europa nie mehr wie zuvor. Die Kirche war nie mehr dieselbe, nachdem Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg schrieb oder geschlagen hatte. Deutschland und Europa waren nach dem Fall der Mauer nicht mehr dieselben. Und manch einer wird zum Beispiel nie mehr der sein, wie er oder sie war, nachdem die E-Mail-Korrespondenz in die Büros eingezogen ist. Lange Zeit wurde für diese neue Technik geworben. Das ist ein tolles Arbeiten. Man bewegt nur die Maus mit einem kleinen Klick und die Nachricht ist verschickt. Aber dieser Computerjargon verstanden und verstehen nicht alle. Bis vor kurzem hatte man keine Ahnung, was ein Doppelklick ist. Und man dachte, die Maus sei ein Nagetier, das man mit Fallen fängt. Einloggen war für die meisten ein Fremdwort und sie hatten keine Ahnung, wozu ein Bildschirm ist. Ein Regenschirm oder ein Sonnenschirm für ein Bild? Woher sollte man wissen, dass Schnittstelle ein Begriff der Computersprache ist? Wir dachten immer, das sei die Stelle, an der ein Finger blutet, wenn man beim Brotschneiden nicht aufpasst. Persönlich kenne ich noch die Bürokultur von früher, Zeiten, in denen man mit dem Stift über das Papier zog, Zeiten, in denen man Haftnotizen an den Akten und Büchern hatte. Heute heißt es, Frank Timmermann hat 25 ungelesene Nachrichten in seinem Postfach. Und nachdem viele das Neue gelernt und den Doppelklick mit der Maus beherrschten, schaut man in einen Raum voller Informationen, die auf einen warten. Hier ein Brief aus Afrika, dort eine Anfrage, dazu einige Ankündigungen von Sitzungen und innerhalb von wenigen Minuten bist du auf dem Laufenden und informiert. Und ganz ähnlich muss es bei den beiden Männern auf dem Weg nach Emmaus gewesen sein. Auch ihnen war einiges an Informationen entgangen. Sie waren verwirrt, sie hatten allerdings mehr verpasst als eine Erinnerung an eine Ausschusssitzung. Ihnen war nämlich nicht mehr klar, was es bedeutete, dass Jesus Christus gestorben war. Und der Tag, der ein Tag der Freude sein sollte, wurde für sie zu einem Tag der Verzweiflung. Warum? Sie wussten nicht, wie sie den Willen Gottes für ihr Leben erkennen. Da sind sie allerdings nicht die Einzigen. Wie viele machen sich eine Menge Gedanken über ihr Leben und fragen sich, welche Informationen muss ich erhalten und behalten und welche kann ich vergessen? Wir wissen zwar, dass Gott etwas mit unserem Leben vorhat, aber was genau, da tappen wir so manchmal im Dunkeln. Und Gott sagt durch den Propheten Jeremia, ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch Heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Wir wissen also, Gott hat einen Plan und dieser Plan ist gut. Aber die Frage lautet, wie erkenne ich das für mein Leben? Wie erkennen wir das für unsere Gemeinde? Welches Codewort muss ich sagen, um Zugang zu diesem Plan zu bekommen?
Und die Geschichte der beiden deprimierten Emmaus-Jünger hilft uns dabei, eine Antwort zu finden. Und so gehen wir im Haus Gottes von der Kapelle in den nächsten Raum. Es ist ein Studierzimmer. Und dort denken wir darüber nach, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, dein Wille geschehe. Das Studierzimmer. Unter dem Studierzimmer stellt euch bitte mal ein altmodisches Zimmer vor, so wie ihr es jetzt seht. Ein Raum ohne Fernsehgeräte, ohne Musikanlage und ohne Computer. Dafür gibt es eine Wand mit Bücherregalen, einem Teppich auf dem Boden, zwei Sessel. Und der eine ist für dich und der andere für den Vater. Dein Sessel ist noch frei und Gott, dein Vater, bittet dich, sich zu ihm zu setzen. Und dann nimm Platz. Und dann frage ihn alles, was dir auf der Seele liegt. Es gibt keine falschen Fragen. Und wenn du die Worte betest, dein Wille geschehe, suchst du damit das Herz Gottes. Das Wort Wille bedeutet starker Wunsch. Im Studierzimmer lernen wir, wie Gottes Willen aussieht, auch für mein Leben. Was denkt und möchte er? Was sind deine Wünsche für dich und für uns? Und Gott ist dir gegenüber dabei sehr ehrlich und offen. Er nimmt dich mit in seine Planungen hinein. Und das tut er gern. Hätte er zum Beispiel mehr tun können, als uns seinen Sohn Jesus Christus zu schicken, um uns an die Hand zu nehmen und zu führen? Was hätte er noch mehr tun können, als uns die Bibel, sein Wort zu geben? Damit möchte er uns ebenso unterstützen. Hätte er noch mehr tun können, als bestimmte Ereignisse zusammenkommen zu lassen, um uns wach zu rütteln? Was hätte er noch tun können, als uns seinen Heiligen Geist zu schenken, der uns beraten kann? Er will uns nicht durcheinander bringen, denn immer wenn er Menschen sieht, die mit fragendem Herzen ehrlich suchen, ist er bereit, ihnen zu helfen, seinen Willen für ihr Leben zu erkennen. Und darauf können wir uns verlassen. Denn genau das hat er bei den beiden Jüngern auf der Straße nach Emmaus getan. Sie waren unterwegs mit dem fürchterlichen Gedanken, der Tod Jesu ist für uns das Ende unserer Nachfolge und der Jesusbewegung. Und deshalb hatten sie ja ihre 7 Sachen in Jerusalem gepackt und sind auf dem Nachhauseweg. Aber auf diesem Weg erschien ihnen Jesus. Sie schlugen den falschen Weg ein, aber Jesus kam wie ein Hirte dazu, um seine Schafe wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Nun, wie machte er das? Wie zeigt er uns seinen Willen? Es ist gar nicht so schwer. Einmal durch das Volk Gottes. Der erste Fehler, den die beiden Freunde machten, war folgender. Sie ließen die Worte der anderen Jünger an sich abprallen. Gott zeigt aber offenbar seinen Willen unter anderem auch durch die Gemeinschaft von gläubigen Christen. Gleich am Ostermorgen, am Ostertag, sprach er durch die Frauen, die alles den Jüngern weitersagten. Aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Die Art Jesu zu handeln und zu wirken hat sich niemals verändert. Er spricht auch heute noch durch seine Nachfolger. Wie heißt es im Epheserbrief? Durch ihn, Christus, wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von der Liebe erfüllt ist. Jemand erzählte Folgendes. Als ich heute Morgen zum Büro fuhr, sah mein Auge eine Verkehrsampel. Die Sensoren in meinem Auge nahmen wahr, dass die Farbe rot war. Mein Gehirn glich diese Info mit einem Gedächtnisspeicher ab und teilte meinem rechten Fuß die Bedeutung einer roten Ampel mit. Mein rechter Fuß reagierte, indem er das Gaspedal verließ und auf die Bremse drückte. Was wäre geschehen, wenn mein Körper nicht richtig funktioniert hätte? Was wäre geschehen, wenn mein Auge beschlossen hätte, dass es kein Teil des Körpers ist, weil die Nase seine Gefühle verletzt hatte? Oder wenn der Fuß es satt gehabt hätte, herumkommandiert zu werden? Und er hätte beschlossen, auf das Gaspedal anstatt auf die Bremse zu gehen. Oder wenn der rechte Fuß unter Schmerzen gelitten hätte, aber zu stolz gewesen wäre, es dem linken mitzuteilen, sodass der linke Fuß nicht gewusst hätte, dass er eingreifen und helfen muss. In allen Fällen wäre ein Unfall geschehen. Gott hat jedem Teil des Leibes Christi, jedem von uns in seiner Gemeinde eine Aufgabe, mindestens eine zugewiesen. Und eine Art und Weise, wie Christus seinen Willen offenbart, ist sein Reden durch die Gemeinde, beziehungsweise durch einen gläubigen Christen. Das kann im Bibelgespräch sein, in einem Hauskreis, während des Abendmahls, beim Kirchkaffee und so weiter oder bei einem Seelsorgegespräch. Er hat so viele Methoden, wie er Leute hat. Aber manchmal befinden wir uns auf dem Weg nach Emmaus. Da will ich nicht mit anderen zusammen sein. Oder ich verkrümle mich in die hinterste Ecke, wenn ich zum Gottesdienst gehe. Aber Gott redet zu uns durch andere Christen. Also sei bitte dabei und bleib dabei und entzieh dich dieser Gemeinschaft nicht. Aber Jesus zeigt uns seinen Willen auch durch sein Wort, die Bibel. Dadurch offenbart er ihn. Der zweite Fehler, den die beiden Freunde auf dem Weg nach Emmaus machten, bestand nämlich darin, Gottes Wort unbeachtet zu lassen. Sie hörten lieber auf ihre Ängste, anstatt auf die Heilige Schrift. Und Jesus korrigierte diesen Fehler, indem er zu ihnen kam und ihnen genau erklärte, was die Bibel sagt. Manche denken, eigentlich ist das doch langweilig. Für jemanden, der den Tod besiegt hat, da muss es doch etwas Aufsehenerregenderes geben. Es wäre toll gewesen, wenn die Jünger 20 Zentimeter über der Erde geschwebt wären. Oder wenn er eine Katze in einen Hund verwandelt hätte. Aber das tat er nicht. Er erklärte ihnen die Heilige Schrift. Was seid ihr doch für unverständige Leute, sagt er. Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Und indem er sie an Mose und die Propheten erinnerte, benutzte er die Heilige Schrift, um seinen Willen zu offenbaren. Und das macht er heute genauso. Schlag die Bibel auf und du findest seinen Willen. Es ist zum Beispiel Gottes Wille, dass alle, die an seinen Sohn glauben, das ewige Leben haben. Es ist sein Wille, dass diese Welt gerettet wird. Und wenn ich das weiß, ist es zum Beispiel eine meiner Aufgaben, diesem Willen zu folgen. Und immer wenn ich mich zwischen zwei Wegen zu entscheiden habe, kann oder muss ich mich doch fragen, welcher Weg trägt zum Wachstum des Reiches Gottes bei? Und manchmal liegt das auf der Hand. Es ist unmöglich zum Beispiel, dass Pornografie die Sache Gottes voranbringt. Es ist undenkbar, dass Unterschlagung das Reich Gottes fördert, auch wenn du von der Beute 10% spenden solltest. Und ich würde auch einer Person nicht zustimmen, die ihre Drogenabhängigkeit damit rechtfertigt, es sei eine Möglichkeit, dem Geheimnis Gottes näher zu kommen. In anderen Fällen ist die Antwort nicht so klar. Aber die Frage kann trotzdem helfen. Du fragst dich, ob diese Person der richtige Ehepartner für dich ist? Wenn der Ehepartner gläubig ist, könnt ihr gemeinsam in der Gemeinde oder an einer Sache für Jesus arbeiten. Ihr könnt gemeinsam beten. Sein allgemeiner Wille gibt uns Richtlinien, die uns helfen, seinen speziellen Willen für unser Leben zu erkennen und zu verstehen. Aber ich kann seinen Willen auch durch die Gegenwart Gottes erkennen. Sie baten ihn, inständig bei ihnen zu bleiben. Da es schon dunkel wurde, da trat er mit ihnen ins Haus. Wir erkennen Gottes Willen, indem wir Zeit in seiner Gegenwart verbringen. Der Schlüssel zur Erkenntnis Gottes ist eine persönliche Beziehung zu ihm. Mit dir spricht Gott anders als mit anderen Menschen. Dass Gott zu Mose aus einem brennenden Dornbusch sprach, bedeutet ja nicht, dass wir uns alle neben einen Busch setzen und darauf warten sollen, dass er genauso zu uns redet. Dass Gott einen Fisch benutzt hat, um Jona zu überzeugen, das heißt ja nicht, dass wir unsere Gottesdienste jetzt auf einen Forellenhof verlegen oder am Strand in der Hoffnung, dass Gott einen großen Fisch vorbeischickt. Christus offenbart sich jedem anders. Und deshalb ist es ja so wichtig, das Leben und den Alltag ganz intensiv mit ihm zu gestalten. Du kannst Jesus nicht bei einem gelegentlichen Plausch oder bei einem wöchentlichen Besuch kennenlernen. Du erkennst seinen Willen, wenn du dich täglich in seinem Haus bewegst, wenn du aufs Geratewohl einen Namen aus dem Telefonbuch aussuchen würdest und mich fragst: Frank, was denkt dieser Mensch mit dem und dem Namen darüber, wenn man andere betrügt? Ich könnte dir keine Antwort geben. Ich kenne diesen Menschen nicht. Wenn du mich aber fragst: Frank, was denkt deine Frau darüber, wenn man andere betrügt? Da muss ich sie nicht anrufen. Ich weiß, sie ist meine Frau. Wir sind lange genug zusammen, dass ich weiß, was sie denkt und dass sie Betrug ablehnt. Und so gilt das auch für Jesus. Wenn du dich lange genug in seiner Gegenwart aufhältst, lernst du sein Herz kennen. Und wenn du Zeit mit ihm in der Studierstube verbringst, dann erkennst du seine innigsten Wünsche. Öffne ihm dein Herz und dann wirst du den Willen erkennen. Hast du eigentlich bemerkt, dass Jesus sich bei den beiden aus Emmaus etwas seltsam verhielt? Mittlerweile näherten sie sich dem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien, als ob Jesus weitergehen wollte. Man könnte denken, er wollte gar nicht mit ihnen zusammen sein. Aber das Gegenteil war der Fall. Er wollte. Aber er will nicht dort sein, wo er nicht eingeladen ist. Also wartet er auf unsere Einladung. Erst nachdem sie ihn eingeladen hatten, gingen ihnen die Augen auf und erkannten ihn. Und es gibt eine weitere Art und Weise, die ich jetzt vorstellen möchte, wie Gott seinen Willen offenbart, durch das Feuer Gottes. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen und sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Ich finde es toll. Die beiden spürten, als sie mit Jesus zusammen waren, unsere Herzen brennen. Und Gott offenbart seinen Willen, indem er ein Feuer in ihren Seelen anzündete. Er schenkte Jeremia ein Feuer für harte Herzen. Er schenkte Nehemia Feuer für eine vergessene Stadt. Er entfachte Abrahams Begeisterung für ein Land, das der nie gesehen hatte. Er entfachte Jesajas Kräfte für eine Vision, der er nicht widerstehen konnte. 40 Jahre ergebnisloses Predigen haben das Feuer in Noah nicht ausgelöscht. 40 Jahre Wanderschaft in der Wüste haben Moses Leidenschaft nicht erstickt. Josua wurde nicht von Anblick Jerichos aufgehalten und David von Goliath nicht abgeschreckt. Ein Feuer brannte in ihnen und es ist die Frage, ob es auch in uns brennt. Wenn du Gottes Willen für dein Leben erkennen möchtest, beantworte die Frage: Wofür brennt dein Herz? Für vergessene Kinder? Für einsame Menschen? Für unerreichte Völker? Für die Armenviertel deiner Stadt? Oder einsame ländliche Gebiete? Achte auf das Feuer in dir. Singst du leidenschaftlich gern, dann singe. Fühlst du dich zum Leiten berufen, dann leite. Leidest du mit Kranken, dann behandle sie. Ein Kollege erzählte: Als junger Mann verspürte ich den Ruf, zu predigen. Aber da ich unsicher war, ob das Gottes Wille war, suchte ich bei meinem Pastor Rat. Und sein Rat war mir ein Leben lang wichtig. Und er sagte: Predige nicht, wenn du nicht musst. Und als ich über diese Worte nachdachte, fand ich meine Antwort und ich muss sagen, wenn ich es nicht tue, verzehrt mich das Feuer. Welches Feuer verzehrt dich? Merkst du, wie Jesus kommt, um ein Feuer in dir anzuzünden? Und vielleicht geht er jetzt mit seiner Fackel von Herz zu Herz und wärmt die kalten Herzen auf. Er taut sie auf, die erstarrt sind, und er entfacht die Glut, die unter der Asche liegt. Und vielleicht erkennst du, dass du Jesus dein Leben erst einmal bewusst anvertrauen sollst. Und vielleicht erkennst du, das ist jetzt der Schritt in die Gemeinde durch die Taufe. Und vielleicht sollst du in den vollzeitlichen Dienst gehen. Oder Jesus macht dir klar, diese Aufgabe, das ist deine Aufgabe in der Gemeinde. Oder das ist jetzt deine Aufgabe, dass du dich in der Politik oder in einem Verein einbringst. Manchmal ist dieses Feuer wie ein riesiger Flächenbrand, ein anderes Mal wie eine anheimelnde Kerze. Es kommt um Infektionsherde zu bereinigen und deinen Weg zu erhellen. Wenn du es außer Acht lässt, schadest du dir selbst und auch indirekt anderen. Fache es an, schüre es an, unterhalte es. Zyniker werden es in Frage stellen. Menschen, die es nicht kennen, sich darüber lustig machen. Aber diejenigen, die es kennen, diejenigen, die ihn, Jesus Christus, kennen, die werden das verstehen, die können das nachvollziehen. Und die machen sich auf den Weg. Denn Jesus Christus zu kennen, bedeutet, brennend zu werden. Und die Flamme entdecken bedeutet, seinen Willen zu entdecken. Und seinen Willen zu entdecken bedeutet, ich erhalte Zugang zu einer Welt, über die ich staunen werde, weil ich sie vorher so noch nie gesehen habe. Amen. Ich möchte beten. Danke, Jesus Christus, dass du uns einlädst, dir zu vertrauen und deinen Willen für unser Leben zu entdecken. Herr Jesus Christus, das ist nicht immer einfach, weil wir viele Gedanken im Kopf haben und viel Wissen und auch Menschen manchmal an unserer Seite, die anderer Meinung sind als wir und Ängste da sind und Sorgen und Nöte und Zweifel. Aber wenn du uns auf etwas aufmerksam machst, wenn wir nach deinem Schrecken, sondern hilf uns, nimm uns an die Hand und lass uns diesen Willen umsetzen für unser Leben, für dich, für die Menschen in der Gemeinde und außerhalb. Darum bitten wir dich, Herr. Und vielleicht hat Herr Jesus Christus heute Morgen jemand entdeckt, dass er seine neue Aufgabe in der Gemeinde hat. Dann schenke ihm diesen Ruck, das auch zu übernehmen. Und vielleicht hat jemand entdeckt, dass er sein Leben dir schenken soll. Und dann schenke es, dass er dieses Ja findet. Und wenn hat, ich muss den Schritt in die Gemeinde auch durch die Taufe gehen, damit ich weiter für Jesus arbeiten kann. Das ist jetzt sein Wille für mich. Dann lass es geschehen, dass wir diesen Schritt tun, dass Menschen diesen Schritt machen. Danke dafür. Danke, dass du unser Herr bist. Amen.